Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio Free FM.
Willkommen zur Februarsendung von Peace on Air, das Ulmer Friedensradio. Mein Name ist Reinhold Hiel. Heute geht es bei uns im Studio um Gut und Böse, um Sprache, Sprachgebrauch, Wahrheiten, Halbwahrheiten, Lügen, emotionales Manipulieren in Kriegszeiten. Und Kriegszeiten haben wir ja wirklich genug. Warm gelaufen zu dem Thema hat sich heute Lothar Heuson. Er ist mit mir im Studio. Er ist aktiv bei uns in der Friedensredaktion und ich danke ihm, dass er heute die Radiosendung mit mir mitgestaltet. Lothar ist unseren Hörern und hier im Studio auch schon wohl bekannt. Er war viele Jahre seines Lebens hier in Ulm, Leiter der Politikabteilung in der Ulmer Volkshochschule und er ist auch dort mit Vorträgen und Seminaren immer noch aktiv. Bei seinem jüngsten Vorhabeprojekt ging es auch um die Mechanismen der Kriegspropaganda. Sicher, viele von uns kennen das Sprichwort, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst. Vor wenigen Tagen habe ich auf tagesschau.de ein Zitat einer israelischen Soziologin gelesen. Sie sagt, die politische Auseinandersetzung wird mittlerweile fast nur noch von Emotionen dominiert. Und die Emotion, die am meisten bringt, ist Wut. Wut ist ein wunderbares Instrument, um Menschen zusammenzuführen. Und wenn man erstmal eine solche Gruppenbildung stattgefunden hat, dann kann man sich viel leichter davor stellen und die Fahne schwenken. Hallo Lothar, wie ist es dazu gekommen, dass du dich mit diesem Thema näher eingelassen hast?
Ja, vielen Dank für die Einführung. Und, naja, ich habe mich im Laufe meines privaten und beruflichen Lebens ja immer wieder mit den Fragen von Krieg und Frieden beschäftigen müssen, naheliegenderweise. Du hast es schon gesagt, als ich dann in die Ulmer VH, in die Volkshochschule 1981 war, das kam, war es ja zeitlich nicht mehr weit zu den großen Aktivitäten der damaligen bundesdeutschen, der westdeutschen Friedensbewegung. Die hatte bekanntermaßen auch Ulmer und auch Neu-Ulmer Ausläufer. Es ging damals um die massive Aufrüstung der NATO, um die Stationierung von Mittelstreckenraketen, Pershing 2 und Großmissiles, die unter anderem in Neu-Ulm stationiert werden sollten. Das alles, bekanntermaßen, kann ich dazu nur immer besser sagen, das alles hatte seinen Höhepunkt in der berühmten Menschenkette von Neu-Ulm nach Stuttgart im Oktober 1983. Tausende und Abertausende von Menschen gingen damals auf die Straße und ich habe in der VH, in der Volkshochschule immer wieder begleitend Veranstaltungen zu diesem Thema, zum Thema von Krieg und Frieden organisiert. Da liegt es nahe, dass man auch auf die Frage stößt, wie werden denn Kriege rhetorisch vorbereitet und begleitet? Gibt es da immer wiederkehrende Prinzipien, Mechanismen? Der Auslöser jetzt noch einmal, weil deine Frage dahin ging, der Auslöser jetzt noch einmal verstärkt in dieses Thema einzusteigen, war aber ein sehr spannendes Ringseminar, das in diesem Herbst und Winter in der Frauenakademie der Volkshochschule stattgefunden hat. Es ging um das Gute und das Böse, betrachtet aus psychologischer, literarischer, religiöser und natürlich auch aus politischer Sicht. Meine Aufgabe war es dabei, sich dem Guten und dem Bösen aus politischer Perspektive zu nähern. Ja, und dabei ist, auch da hätte ich fast wieder gesagt, bekanntermaßen ein außerordentlich treffendes Beispiel die Darstellung von Kriegspropaganda. Das Gute und das Böse, wer sind die Guten, wer sind die Bösen? Das war einer meiner Beispiele, deshalb kann ich das heute in der Sendung ziemlich gut komprimiert erzählen. Das hoffe ich jedenfalls.
Ja, du hast vorhin gesagt, dass es wiederkehrende Merkmale gibt, Prinzipien oder Mechanismen. Wie sehen die aus?
Ja, sehr gut kann man diese Merkmale schon in einer Schrift, die auch nicht gerade von gestern ist, in einer Schrift sehen, die von dem schottischen Philosophen und Ökonomen David Hume verfasst worden ist.
Das war sage und schreibe 1749 und die Schrift hieß Abhandlung über die menschliche Natur. Da heißt es, wenn sich England im Kriege befindet, werden dem Gegner Grausamkeit, Heimtücke und Angriffslust unterstellt. Die eigene Sache und die der Verbündeten aber würden als moderat und gerechtfertigt angesehen. Der Anführer des Gegners sei blutrünstig und habe Freude an Tod und Zerstörung. Die Gewalt, die von der eigenen Seite ausgeübt werde, sei aber ein unvermeidbares Übel des Krieges. Zitat Ende 1749, David Hume. Ich finde, da haben wir es unnachahmlich gut auf den Punkt gebracht, nämlich die grundlegenden Prinzipien der Kriegspropaganda. Die, wenn man so will, grundlegenden Prinzipien von den Guten und den Bösen. Derjenige, der diese Prinzipien viel, viel später in 10 Punkte übertragen hat, war wieder ein Brite. Diesmal allerdings kein Schottischer, sondern ein Englischer. Sein Name Lord Arthur Ponsonby. Ponsonby, und das ist bemerkenswert, stammt aus einer der bedeutendsten britischen Familien. Er war überzeugter Pazifist, auch das ist sehr ungewöhnlich bei dieser Herkunft, und wusste sehr genau, dass Kriege immer mit unzähligen Gewaltakten, ja, mit Barbarei verbunden waren und unverändert sind. 1928 veröffentlichte er das Buch Lügen in Kriegszeiten. Was macht er darin? Was stellt er damit dar? Was analysiert er? Er macht es anhand der Erfahrungen mit der Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg und hat vor diesem Hintergrund, wie gesagt, die Propaganda-Instrumente analysiert, mit denen den Bevölkerungen der kriegsführenden Staaten, das war fast alle Länder in Europa, einschließlich dann später ab 1917 auch der USA, mit denen den Bevölkerungen der kriegsführenden Staaten Wut, Angst, Hass vermittelt werden sollten. Die also, um es mal ganz grundsätzlich zu sagen, dazu gedacht waren und sind, die Leidenschaften von Menschen zu entfesseln. Nun hat man schon, ich habe es vorhin zitiert, 1749, David Hume, hat man schon gesehen, dass Kriegspropaganda, die systematische Gegenüberstellung von den Guten und den Bösen, nicht erst im 20. Jahrhundert erfunden worden ist. Aber, das ist ein großes Aber, auch wenn alle militärischen Konflikte, soweit wir sie kennen, von Propaganda dieser Art begleitet waren, aber es waren eben noch nicht Agenturen, Profi-Agenturen, die sich da in Stellung gebracht haben, die Kriegspropaganda in Stellung gebracht haben, die in großem Maßstab mit spezialisiertem Personal unterwegs waren. Das begann dann tatsächlich erst in unglaublicher Systematik im Ersten Weltkrieg. Hier wurden diese ganzen kriegspropagandistischen Maßnahmen und Theorien und Thesen Gegenstand systematischer und, wenn man so will, professioneller Kampagnenarbeit. Das fand auf allen Seiten damals statt. In diesem Krieg wurde das gesamte Potenzial an Vorstellungskraft ausgeschöpft, um Kriegspropaganda, um es nochmal so zu sagen, anzuheizen. Dank dieses Buches von Ponsonby, Lügen in Kriegszeiten, sind wir heute besonders gut, er war Brite, vor allen Dingen über die Organisation der offiziellen britischen Propaganda informiert. Aber ich kann mich zugleich einschränkend sagen, es hat nicht nur die britische Seite betroffen, sondern im Prinzip die systematische Seite wurde von allen Seiten, die systematische Propaganda von allen Seiten professionell betrieben. Da würde ich ganz gerne doch jetzt mal, nachdem ich schon darauf hingewiesen habe und dahin geführt habe, die 10 Punkte, die 10 Regeln, wie es nennt, der Kriegspropaganda von Arthur Ponsonby benennen. Erster Punkt. Wir wollen den Krieg nicht. Zweitens. Das gegnerische Lager trägt die Verantwortung. Drittens. Der Führer des Gegners hat dämonische Züge. Er ist der Teufel vom Dienst. Vierter Punkt. Wir kämpfen für eine gute Sache. Fünftens, der Gegner kämpft mit unerlaubten Waffen. Sechstens, der Gegner begeht mit Absicht Grausamkeiten. Bei uns handelt es sich um ein Versehen. Siebtens, unsere Verluste sind gering, die des Gegners enorm. Nächster Punkt, angesehene Persönlichkeiten, Wissenschaftler, Künstler, Intellektuelle unterstützen unsere Sache. Neunter Punkt, unsere Mission ist heilig. Und zehntens, letztens, wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, steht offensichtlich auf der Seite des Gegners. Er begeht Verrat.
Hallo Lothar, 1 bis 10, ich glaube, wir könnten jetzt mal ein bisschen Musik gebrauchen. Wir senden Brothers in Arms.
Dire Straits.
Willkommen bei Peace on Air, das Ulmer Friedensradio. Wir betrachten gerade die Mechanismen der Kriegspropaganda anhand von Gut und Böse. Dafür im Studio ist Lothar Häuser. Lothar, du hast vor der Musik die 10 Regeln der Kriegspropaganda genannt. Wie lassen die sich jetzt auf die heutige Situation anwenden?
Ja, das war mir mal ganz wichtig, diese 10 Regeln, die hat ja ein Brite analysiert, hat sie zusammengefasst in einem größeren Buch, Arthur Ponsonby. Das war sage und schreibe 1928, also ist schon ein bisschen her, fast 100 Jahre. Aber sie sind so unnachahmlich anwendbar auf alles, was davor und vor allen Dingen auch, was danach passiert ist. Ich will mal auf deine Frage damit anfangen, wie kann man die auf die heutige Situation beziehen? Es gibt ein Magazin der Netzkultur, auf das ich mal gestoßen bin, so nennt sich das bis zum heutigen Tage, im Obertitel Telepolis. In diesem Magazin, das ist ein Magazin, erschien im Oktober 1999 ein Artikel einer Sozialwissenschaftlerin namens Elvira Klaassen. Dieser Artikel bezog sich auf die Medienrealität im Kosovo-Krieg. Dieser Krieg, der Kosovo-Krieg, fand 1999 statt. Also unmittelbar unter dem Eindruck dieses Krieges ist auch dieser Artikel verfasst worden. In diesem Artikel heißt es, ich zitiere mal ganz kurz, für Politiker und Militärs galt der Waffengang im Kosovo als gelungener Testfall für künftige Information Operations, einem elementaren Bestandteil der neuen Information Warfare Strategie. Was das ist, werden wir gleich noch sehen. Zitat weiter von Elvira Klaassen. Nach den Erfahrungen mit der internationalen Medienkommunikation im und über den NATO-Krieg gegen Jugoslawien, das war der Kosovo-Krieg, muss die Bedeutung des Theorems, das erste Opfer eines jeden Krieges ist die Wahrheit, sehr bekannter Satz, neu überdacht werden. Noch nie zuvor war die militärisch-politische Informationsintervention im Krieg so vielschichtig, so umfassend, so aggressiv und so effektiv wie während dieses Krieges. Und weiter mit der Elvira Klaassen, aber auch in dem Kampf um die sogenannte Lufthoheit über die Herzen und Hirne der massenmedial vernetzten Weltgesellschaft wurde die Wahrheit nicht erschlagen und unauffindbar verscharrt. Sie wurde bloß verleugnet, unterdrückt, deformiert, verstümmelt und bis zur Lächerlichkeit verkleidet auf den Umschlagplätzen des globalen Nachrichtenmarktes herumgetragen. Zitat Ende. Ich finde das schon ein sehr treffendes, ein sehr markiges Zitat, das genau reinführt in unsere heutige Thematik. Der Sprachgebrauch der NATO im Kosovo-Krieg verharmloste zum Beispiel die Schäden. Getötete Zivilisten, zerstörte Wohngebiete und Industrieanlagen wurden zu sogenannten Kollateralschäden erklärt. So hieß dieses Unwort damals. Unvergessen bleibt auch der Satz des seinerzeitigen Bundeskanzlers Gerhard Schröder im März 1999, es war der 24. März, dem Tag des NATO-Angriffs. Da hat er gesagt, wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen, eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Aha. Damit befand sich Schröder komplett in Übereinstimmung mit der herrschenden Logik. Denn zu Beginn des NATO-Luftangriffs auf Serbien hatte der NATO-Generalsekretär Javier Solana erklärt, auch da nochmal ein Zitat von ihm, nur ein Satz, lassen Sie mich klarstellen, die NATO führt keinen Krieg gegen Jugoslawien. Bei so viel Nicht-Kriegsführung, zumindest rhetorischer Art, wollte denn auch der seinerzeitige deutsche Außenminister, bekannt als Joschka Fischer, natürlich nicht zurückstehen. In einem Spiegel-Interview hat er damals formuliert, wir führen keinen Krieg, wir leisten Widerstand, verteidigen Menschenrechte, Freiheit und Demokratie. Aha, so war das also damals, als alle keinen Krieg führten, obwohl sie gerade bombardierten.
Ja, so war es, ja. Ich denke, ein ganz wichtiger Baustein der Kriegspropaganda ist das, was man allgemein Feindbilderaufbau nennt. Hm. Denn damit lassen sich ja Kriege legitimieren.
Exakt. Ja. Also ein zentrales Element dieser ganzen Geschichte. Genauso ist es, Reinhold. Ein seit jeher beliebtes Verfahren, um die öffentliche Meinung, und um die geht's in solchen Zeiten, um die öffentliche Meinung in Kriegszeiten zu stabilisieren, dazu braucht man auch den Aufbau eines regelrechten Feindbildes. Das sind sozusagen das Gute und das Böse in Aktion. Ich hatte ja gesagt, das Ganze hier, sich näher damit zu beschäftigen, entstand ja aus einer Ringvorlesung, aus einem Ringseminar der Frauenakademie an der Volkshochschule. Und dabei ging es aus unterschiedlichen Blickwinkeln um das Gute und das Böse. Und das kann man auch tatsächlich idealerweise hier auch bei diesem Thema Kriegspropaganda immer und immer wieder sehen. Der Gegner wird zum Monster, buchstäblich zum Monster erklärt. Beispiele. Deutschland im Ersten Weltkrieg wurde, nur ein Beispiel, von dem englischen Schriftsteller Herbert George Wells als Frankenstein Germany bezeichnet. Und der Schriftsteller Rudyard Kipling, bei uns eher bekannt als der Erfinder des Dschungelbuchs, warnte eindringlich und plastisch. Das ist auch ein Stück Feindbildproduktion. Und er hat damals gesagt, die Hunnen stehen vor dem Tor. Die amtliche Kommission der belgischen Regierung, so hat sich diese Institution genannt, stellte in einem Bericht 1915, nochmal um es plastisch zu machen, ein Beispiel, über die deutsche Kriegsführung zu Beginn des Ersten Weltkrieges Folgendes fest. Dies ist ein Buch des Grauens. Mit der kühlen Ruhe eines gerichtlichen Protokolls werden darin, in diesem Buch, die erbärmlichen Untaten vor Augen geführt. Es bringt eine in ihrer ergreifenden Wirklichkeit methodisch geordnete Darstellung der von den deutschen Truppen begangenen Verbrechen. Niemand wird es durchblättern, ohne vor Entsetzen zu schaudern. Zitat Ende aus dieser amtlichen Kommission der belgischen Regierung und ihrer Verlautbarung. Ich will es nochmal zuspitzen und nochmal ein bisschen plastischer machen, obwohl es, glaube ich, schon plastisch genug war, wie da Feindbildproduktion betrieben wird. Eine beliebte Geschichte war, die Deutschen hätten belgischen Babys die Hände abgehackt. Es gibt eine belgische Politikwissenschaftlerin, Anne Morelli, die hat ein Buch geschrieben, so ein bisschen in Anlehnung, eine Aktualisierung, wenn man so will, von Arthur Ponsonbys 10 Prinzipien. Dieses Buch von der Anne Morelli heißt Die Prinzipien der Kriegspropaganda. Und die hat über diese Geschichte mit den abgehackten Händen von Babys durch die deutschen Truppen Folgendes geschrieben. Auf alliierter Seite war das Thema belgische Kinder mit abgehackten Händen sehr erfolgreich. Es sollte der öffentlichen Meinung die Quintessenz eines Konflikts verdeutlichen, von dem man ahnte, dass er lang und grausam sein würde und ihm die tiefe moralische Bedeutung vom Endkampf zwischen Zivilisation und Barbarei verleihen. Und weiter an einer anderen Stelle hat sie geschrieben, die wirklichen Grausamkeiten, die dieser Krieg zu bieten hatte, waren schon schlimm genug. Aber es brauchte noch mehr saftige, in Anführungszeichen, saftige Details, um glaubhaft zu machen, dass in diesem Krieg einem Volk von Verbrechern eine Nation von Helden gegenüberstehe, die nichts als edelmütige Aktionen im Sinn hatte. Zitat Ende. Da sind wir wieder genau bei diesen Prinzipien der Kriegspropaganda. Wir kämpfen für das Gute. Wir haben die heilige Mission. Wir kämpfen gegen die Dämonen, gegen die Teufel.
Ja, und mir scheint, die Kinder oder das Thema Kinder ist ohnehin wichtig beim Feindbildaufbau.
Absolut, absolut. Immer und immer wiederkehrend. Also über Jahrhunderte hinweg hat immer wieder dieses Motiv besonders getragen, ganz offensichtlich, wenn es nicht ein bisschen makaber und zynisch wäre, das so zu formulieren. Das Phänomen Babymord zieht sich buchstäblich wie ein roter Faden durch die Geschichte des kriegerischen Feindbildaufbaus, weil wir gerade bei diesem Thema ja waren, wie baue ich im Prinzip den Gegner zum Dämonen auf. Ein höchst spektakulärer Fall spielte sich zur Vorbereitung des Golfkriegs, das war 1991, ab. Vielleicht erinnern sich ja einige noch daran. Die irakische Armee war in Kuwait damals einmarschiert und hatte das Nachbarland annektiert. Das war 1990. Dagegen wurde vor allem von den USA und diversen westlichen Verbündeten ein Feldzug vorbereitet, 1990-91. Der US-Präsident seinerzeit damals war George Bush, oder um es genauer zu sagen, George Bush Vater. Es gab ja dann auch George Bush Junior, also Sohn, der auch mit dem Irakkrieg zu tun hat, aber das war sein Vater, der damals amtierende Präsident. George Bush Senior bezeichnete den bevorstehenden Krieg damals wieder als Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen richtig und falsch. So, was passierte nun zum Feindbildaufbau? Alles begann damit, dass die US-amerikanische PR-Firma Hill & Knowlton, die für Kuwait PR-Arbeit betrieb, ihren Auftraggeber aufforderte, der Firma, also Hill & Knowlton, Gräuelgeschichten zu liefern. Auftraggeber waren die Citizens for a Free Kuwait, hinter denen sich übrigens der Staat Kuwait verbarg. Und gestoßen bin ich auf das Ganze durch einen Bericht der Süddeutschen Zeitung. Nach diesem Bericht investierte auch das US-amerikanische Verteidigungsministerium 11,5 Millionen US-Dollar in die Firma, um die Bevölkerung, die US-Bevölkerung in diesem Fall, für einen Krieg zu mobilisieren. Stichwort ging es ja immer noch mal um das Thema Kinder. Hill & Knowlton inszenierte nun für ein Hearing vor dem Menschenrechtsausschuss des US-amerikanischen Kongresses im Oktober 1990 unter anderem den Auftritt einer jungen Frau. Die wurde vorgestellt als die 15-jährige Naria aus Kuwait. Naria erzählte dann unter heftigen Tränen davon, wie man sie als freiwillige Krankenpflegerin, und zwar hätte sie das selbst gesehen, was irakische Truppen taten, also in den Krankenhäusern taten. Zitat von ihr: Ich sah die irakischen Soldaten. Sie kamen mit Gewehren ins Krankenhaus und haben die Babys aus den Brutkästen gerissen. Die Soldaten haben die Brutkästen mitgenommen und die Neugeborenen auf dem kalten Boden sterben lassen. Zitat Ende. Das kann man sich auch in YouTube angucken. Ich habe das auch getan. Ein sehr eindrucksvoller Auftritt von Naira. Die Firma Hill & Knowlton sorgte darüber hinaus dafür, dass der just von dieser Firma produzierte Film, in dem diese Aussage der Kernpunkt war, weltweit in die Fernsehstationen kam. Das Resultat: Allein im Jahre 1990 sahen mehr als 35 Millionen US-Amerikaner diese Aussage der jungen Krankenpflegerin. Quintessenz: 312 Babys hätten die Iraker auf diese Weise getötet. So die Aussage von ihr und noch von einem zweiten, einem kuwaitischen Chirurgen, der vor dem Menschenrechtsausschuss der Vereinten Nationen, der UNO, in New York ausgesagt hat. Öffentlich Und mit bebender Stimme zeigte sich der damalige US-Präsident geschockt, George Bush. Zitat von ihm: Die Babys wurden wie Brennholz auf dem Boden verstreut. Diese globale Empörung, nicht mehr und nicht weniger war das damals, blieb nicht ohne Folgen. Noch im Sommer 1990 hatten nur ein Drittel, 34%, nach dem, was ich gelesen habe, der US-Bürgerinnen und Bürger einen US-Militärschlag gegen den Irak befürwortet. Nach dem Babymord-Hearing stieg die Zustimmungsquote auf 3/4, fast 75%. Der irakische Präsident Saddam Hussein, der früher ein Waffenfreund der USA war, wurde nun zum wörtlich Anführer des Bösen erklärt. Oder, wie es in einem Spiegel-Essay des deutschen Schriftstellers Hans Magnus Enzensbergers hieß, zu einem wörtlich Wiedergänger Hitlers erhoben. Der US-amerikanische Kongress erklärte: Die Zeit ist gekommen, die Aggression dieses gnadenlosen Diktators aufzuhalten, dessen Truppen schwangere Frauen aufspießen und Babys aus den Brutkästen reißen. Zitat Ende, US-Kongress. Am 17. Januar 1991, 3 Monate nach der Aussage von Nayira, begann die Operation Wüstensturm, so wurde das damals genannt. Kampfflugzeuge der USA und ihrer Verbündeten bombardierten Ziele im Irak und in Kuwait. In den 42 Tagen des Zweiten Golfkrieges verloren über 150.000 Menschen ihr Leben. Das war, wenn man so will, die Vorgeschichte. Jetzt kommt die Nachgeschichte. Weder den Kongressmitgliedern noch der Öffentlichkeit war zu diesem Zeitpunkt bekannt, dass Nayira, die doch Krankenpflegerin sein sollte, in Realität die Tochter des Botschafters von Kuwait in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington war. Der Botschafter wiederum war Mitglied der kuwaitischen Herrscherfamilie. Auch der, ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, es gab auch noch einen Chirurgen, der dann vor dem UN-Menschenrechtsausschuss ausgesagt hatte, genau das, wie die Iraker vorgegangen sind, auch der dortige vor den Nationen als Chirurg auftretende Arzt entpuppte sich später als Zahnarzt, der zum Zeitpunkt des irakischen Einmarschs in Kuwait gar nicht im Lande gewesen war, sondern sich in Saudi-Arabien aufgehalten hat. Es war eine perfekt inszenierte Aussage, die von gerade dem amtierenden US-Präsidenten Bush oft zitiert wurde, die regelrecht die öffentliche Meinung, das war natürlich auch der Sinn der Angelegenheit, aufgeputscht hat. Dass sie später dementiert wurde, nahm so gut wie niemand mehr zur Kenntnis. Ebenso nicht, dass 2 Krankenschwestern der betreffenden Entbindungsstation später erklärt haben, dass die von Nayira beschriebenen Vorfälle niemals stattgefunden hatten und dass sie auch niemals dort gearbeitet hatte. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin gestoßen darauf, auf diese ganze Geschichte, durch einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Das war im Mai 2010. Und ich finde, treffender kann man es kaum sagen, was dort formuliert worden ist: Gäbe es eine Hall of Fame der effektivsten und zugleich ruchlosesten Propagandamaßnahmen, die Brutkastenlüge aus dem Jahr 1990 wäre mit Sicherheit dabei. Besser kann man es, glaube ich, gar nicht sagen. Die USA feierten den militärischen Sieg im Golfkrieg 1991 mit einer großen Broadway-Parade, mit patriotischen Reden, wie das halt so üblich ist in diesem Lande. In einer TV-Ansprache dankte Präsident Bush nicht zuletzt den Journalistinnen und Journalisten. Dieser öffentlichen Dank gegenüber den Medienanstalten, finde ich, war durchaus berechtigt. Denn die modernen Kriege werden auch auf Zeitungspapier, auf Mattscheiben geführt. Nochmal zuletzt dieser Artikel aus der Süddeutschen Zeitung über die Psychoschlacht, wie die Überschrift heißt. Nahezu alle Staaten der Welt rüsten im Bereich der psychologischen Kriegsführung auf. Dahinter steht der Kampf um Umfragewerte, die Manipulation der Medien, PR-Kampagnen. Das gemeinsame Ziel heißt die Köpfe und Herzen der Bevölkerung. Als Waffe, das nochmal zum Schluss aus diesem SZ-Artikel, als Waffe dieser Kriegsführung dient alles, was Nachrichten überträgt. Radio- und Fernsehstationen, Zeitungen, Lautsprecherwagen, das Internet und auch klassische Flugblätter, Plakate, Giveaways, Computerspiele und SMS-Botschaften kommen zum Einsatz. Um das gesetzte Ziel zu erreichen, genügt es nicht immer, die Wahrheit zu verbreiten. Die Kunst der wirksamen Wahrheitsbeugung ist gefragt, so die Süddeutsche Zeitung in diesem Artikel von 2010. Und ich finde, treffender kann man es gar nicht formulieren.
Lothar, wir brauchen eine Musikpause.
Wir brauchen eine Erholungspause.
Wir spielen Cavatina. Willkommen bei Peace on Air, das Ulmer Friedensradio. Es geht weiter bei uns zum Thema Gut und Böse, Mechanismen der Kriegspropaganda. Wir sind mitten im Thema psychologische Kriegsführung und wir waren gerade bei dem Stichwort Informationsüberlegenheit. Lothar, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich hatte vorhin schon mal den Begriff, den Fachbegriff, wenn man so will, dazu genannt, Information Warfare. Also im Prinzip Informationskriegsführung, wenn man so will. Zentrales Ziel dabei ist Informationsüberlegenheit. Auch das ist ein Begriff, der in diesem Kontext immer und immer wieder fällt. Informationsüberlegenheit im weitesten Sinne des Wortes. Zitat: Die Dominanz über das Informationsspektrum ist so entscheidend für einen Konflikt, wie in früheren Zeiten die Besetzung eines Landes oder die Kontrolle über den Luftraum. Zitat Ende. So hat es der ehemalige US-Luftwaffengeneral Ronald Vogelmann, und er muss es ja wissen, sehr plastisch, genannt in einem Beitrag über Eckpfeiler des Information Warfare-Konzepts. So entscheidend wie früher die Besetzung eines Landes oder die Kontrolle über den Luftraum. Das ist Informationsüberlegenheit zu gewinnen. Gefälscht und manipuliert wird an allen Fronten und in allen politischen Lagern. Und zwar sprachlich, immer wieder wird das reale Geschehen und das öffentliche Wissen, wenn man so will, voneinander getrennt. Angefangen von der Sprache, wir kennen es alle, Angriff auf die Zivilisation, heißt es dann immer wieder, über die Darstellung des Gegners, auch dieser Begriff ist mittlerweile wirklich massiv in die Öffentlichkeit eingegangen, Schurkenstaat, bis hin zur Selbstdarstellung als human. Wir kämpfen immer nur für die Menschenrechte, wir führen, wenn wir denn schon Kriege führen müssen, dann humane oder humanitäre Kriege. Wir wissen im Wesentlichen aber nur das, was durch den Filter der Militärs gegangen ist. Das muss man auch immer noch mal festhalten. Wie da, um es wieder ein bisschen plastischer zu machen, wie da gearbeitet wird, das kann man eben auch an bestimmten Wörtern sehr gut sehen. Und auch das ist überhaupt keine Geschichte, die irgendwie aus der tiefen Vergangenheit stammt, sondern immer und immer wieder wird damit bis zum heutigen Tage gearbeitet. Konkret: Im Herbst 1963, das war die heiße Vorbereitungsphase für die offene Beteiligung der US-Amerikaner am Krieg in Vietnam, wollten Experten des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums genauer wissen, wie Sprache lenkt. Anders gesagt, wie man mit Sprache lenken kann. Sie wählten Versuchspersonen mit unterschiedlichem sozialen und intellektuellen Profil aus, verdrahteten sie mit Lügendetektoren und testeten die emotionale Wirkung. Und zwar die emotionale Wirkung bestimmter Wörter. Was musst du im Prinzip anspielen? Das Ergebnis war eine Auslese, wie man das genannt hat, von White Words und von Black Words. Also von guten und von negativ konnotierten Wörtern. Auf der Top-Liste der White Words, die man unbedingt anspielen muss, um sich selbst in den Vordergrund als die Guten zu stellen, stand Freiheit, Sicherheit, Friede, Demokratie, Gerechtigkeit, Humanität, Vaterland. Wer diese Wörter propagandistisch einsetzte, konnte das Potenzial, ich sag's mal, das patriotische Potenzial der Bevölkerung positiv in Bewegung setzen. Wo die White Words, das sind auch die Black Words, also die bösen Worte, die man für den Gegner braucht. Diktatur, Hass, Angriffskrieg, Tyrannei, Unterdrückung, das Böse und fehlen darf da auch nicht Fanatismus. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York kam ein weiteres Black Word auf die Liste und hat damals bis zum heutigen Tage sofort den Spitzenplatz belegt. Dieser Begriff hieß Terrorismus. Wer solches Vokabular in den Vordergrund stellt, löst Gefühle wie Angst oder Aggression aus. Also genau das, was man zur Feindbildproduktion braucht. Und dann will ich noch ein bisschen ausholen, einen weiteren wichtigen Punkt aus der psychologischen Kriegsführung anspielen. Und der heißt, für eine Gruppe von Menschen, also eine Menschengruppe in ihrer Gesamtheit, kann man oft nicht wirklich Hass empfinden. Selbst wenn diese immer wieder als der Feind oder das Böse präsentiert wird. Viel effizienter ist es, negative Gefühle auf den Führer des feindlichen Lagers oder des feindlichen Landes zu konzentrieren. Der Vorteil dabei ist, mit ihm erhält der Feind ein Gesicht. Und zwar eins, das natürlich hassenswerte Züge trägt. Oder, könnte auch sagen, zu tragen hat. Kriege werden demnach weniger gegen die Serben, die Russen oder wer auch immer noch angesprochen wird, geführt. Vielmehr geht es gegen Napoleon, gegen Mussolini, gegen Hitler, gegen Saddam Hussein, gegen Slobodan Milosevic oder Wladimir Putin. Dabei, bei dieser Personalisierung des Feindbildes, darf keine Chance verpasst werden, dem feindlichen anderen dämonische Züge zu verleihen, ihn als Schandfleck darzustellen, den es, das ist die logische Konsequenz, auszumerzen gilt. Kurzum, das Monster hält Einzug. Nämlich das Monster, von dem alles Übel seinen Ausgang nimmt. Damit erhält der Krieg auch die höheren Weihen, der eigene Krieg, nämlich das Monster auszuschalten. Was wiederum, das ist die Logik, die sofortige Rückkehr von Moral und Zivilisation nach sich ziehen würde, also das Gute siegt gegen das Böse. Ich hatte ja schon mal die belgische Politikwissenschaftlerin Anne Morelli genannt, die hat 2001 ein Buch veröffentlicht, in dem sie die Prinzipien der Kriegspropaganda, die mal 1928 von Arthur Ponsonby, ich hatte ihn vorhin schon mal genannt, mehrfach genannt, entwickelt wurden, auf die Gegenwart bezogen hat. Dieses Buch von Anne Morelli hat jetzt, 2022, eine vierte, nochmals aktualisierte Auflage erlebt. Und sie schreibt, und dann können wir vielleicht noch mal eine Musik anspielen, sie schreibt, die Technik der Diabolisierung des feindlichen Führers ist sehr effizient und wird sicherlich noch lange Anwendung finden. Bürger und Mediennutzer brauchen offensichtlich Gute und Böse, die sie...
Willkommen bei Peace on Air, das Ulmer Friedensradio. Wir sind mitten im Thema Gut und Böse, Mechanismen der Kriegspropaganda und kommen leider jetzt auch schon wieder langsam zum Ende der Sendung. Lothar, der vierte Punkt aus dem Buch Lügen in Kriegszeiten heißt, wir kämpfen für eine gute Sache und nicht für eigennützige Ziele. Wie lässt sich das jetzt heute zeigen? Ja,
auch dieses Prinzip können wir wieder und wieder und wieder sehen. So heißen zum Beispiel die NATO-Militäreinsätze gerechte Sache, Wüstensturm, unendliche Gerechtigkeit oder auch andauernde Freiheit. Besonders dienlich ist, wenn die gute und gerechte Sache, also unsere Sache, sich noch im Bündnis mit Gott weiß. Ein paar Beispiele gefällig? Hier habe ich ein besonders schönes, ich könnte auch richtiger sagen, makabres Beispiel. Es stammt von dem belgischen Kardinal Mercier im Ersten Weltkrieg. Zitat: Der tapfere belgische Soldat, der bewusst sein Leben hingibt, um die Ehre seines Landes zu verteidigen und die verletzte Gerechtigkeit zu rächen, sieht seine militärische Tapferkeit durch Christus gekrönt. Und der Tod, den er als guter Christ annimmt, sichert dem Soldaten sein Seelenheil. Zitat Ende, kann ich nur puh sagen. Auf einem Plakat in Belgrad während des NATO-Luftangriffs im Frühjahr 1999 konnte man lesen: Sie, gemeint war die NATO, glauben an Bomben. Wir glauben an Gott. Und George W. Bush Jr. zum Krieg gegen den Irak 2003: Wir sind im Konflikt mit Gut und Böse. Und Amerika wird das Böse beim Namen nennen. Die Freiheit, die wir meinen, ist nicht Amerikas Geschenk an die Welt, sie ist Gottes Geschenk an die Menschheit. Gott hat uns aufgerufen, unser Land zu verteidigen und die Welt zum Frieden zu führen. Und wir werden beide Herausforderungen mit Mut und Selbstvertrauen angehen.
Ja, gibt es denn irgendein Gegenmittel gegen diese allgegenwärtige psychologische Kriegsführung für uns?
Die Frage stellt sich tatsächlich immer, dass man nicht völlig hilflos ausgeliefert ist. Aber ich meine, was man erstmal feststellen kann, wir leben glücklicherweise auch in einem Zeitalter, das viele auch nochmal weitere Recherchen möglich machen. Also viele weitere Informationen grundsätzlich übers Internet zu sammeln, wobei da natürlich sich immer wieder und sofort die Frage stellt, wie seriös sind die Informationen, wie richtig sind die Informationen. Also ich würde nur sagen, als Quintessenz: grundsätzlicher Skeptizismus gegen alles, was politisch und politisch medial verbreitet ist. Das ist auch, glaube ich, die Quintessenz. Das glaube ich nicht nur, ich habe es auch gelesen bei ihr in dem Buch von Anne Morelli, der belgischen Politikwissenschaftlerin, immer wieder gesagt werde. Natürlich ist es nicht leicht, die Wirklichkeit hinter den Worten herauszufinden. Aber systematischer Zweifel scheint noch das beste Gegengift gegen das tägliche Gift der Gesinnungsprodukte, die uns über die Medien so oft ins Haus geliefert werden. Ob man nun von internationalen Kriegen, von ideologischen oder sozialen Konflikten spricht. Es ist an uns, schreibt die Anne Morelli, und dem kann ich nichts hinzufügen, es ist an uns zu zweifeln. Ganz gleich, ob wir uns in einem heißen, kalten oder lauwarmen Krieg befinden. Und ich will es nochmal so sagen, man kann tatsächlich nichts mehr dazu sagen als: Es ist an uns zu zweifeln, immer und immer wieder.
Ja, damit geht unsere Sendung auch schon zu Ende. Und es ist jetzt an mir, nicht zu zweifeln, sondern dir zu danken für diese Stunde.
Sehr gerne, sehr gerne. Ja.
Unsere nächste Sendung von Peace on Air ist am Dienstag, den 11.03., wieder von 17 bis 18 Uhr. Wir machen dort ein wenig Ulmer Heimatkunde der anderen Art und wollen uns vergegenwärtigen, was es hier in der Region auch alles an Rüstungsindustrie gibt. Bis näher, das Ulmer Friedensradio, eine Sendereihe der Ulmer Friedensredaktion, immer dienstags alle vier Wochen von 17 bis 18 Uhr bei Radio Free FM 102,6 MHz oder im Livestream der Free FM Mediathek.
Was bedeutet eigentlich Frieden?
Und ist das Gegenteil davon immer Krieg?
Wir haben nicht auf alles eine Antwort, aber wir denken viel darüber nach.
In der Sendereihe Peace on Air, das Ulmer Friedensradio, greifen wir wichtige Themen dazu auf. Aus den Ulmer Friedenswochen und der Friedensbewegung.
Schaltet ein, dienstags um 17 Uhr bei Radio Free FM.
Sendung verpasst, Ulmer Friedenspodcast und mehr Infos bei www.friedensredaktion-ulm.de.
Peace on Air, das Ulmer Friedensradio bei Radio 4FM.